Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Dr. Markus Rechel, Radiologe, Standesvertreter und Tabler. Ja, lieber Markus, schön, dass du heute dabei bist und herzlich willkommen im Weiden-Podcast.
Vielen Dank, Benjamin. Danke für die Einladung.
Ja, lieber Markus, du bist Arzt, Facharzt für Radiologie. Meistens stellen sich ja bei so einem Arzt immer zwei Fragen. Das eine ist, wie ist man zum Arztberuf gekommen und warum genau diese Fachrichtung? Wie war denn das bei dir?
Also tatsächlich bin ich mit dem Arztberuf relativ eng verbunden aufgewachsen, weil meine Eltern auch Ärzte sind und somit habe ich das eigentlich relativ früh mitgenommen, dass das ein toller Beruf ist, ein spannender Beruf. Zum zweiten Teil deiner Frage, tatsächlich wäre dann natürlich auch nahegelegen, dass ich in die Fußstapfen meines Vaters da trete und dann Allgemeinarzt werde. Ich habe während des Studiums in München aber 5 Jahre lang in der Radiologiepraxis einen Studentenjob gehabt, der mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat. Und so kam es dann, dass ich eben, als ich zurück in Weiden war, erstmal 2 Jahre lang Neurologie als Fachrichtung im Klinikum Weiden eben gemacht habe und dort dann festgestellt habe, dass tatsächlich die Bildgebung mir einfach fehlt und dass ich das Radiologie-Thema sehr spannend finde, die Innovationen dahinter sehr spannend finde und mich deswegen dann eben entschieden habe, Radiologe zu werden und nicht Internist oder Allgemeinarzt.
Jetzt vielleicht dann nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also man hört ja immer die ganzen Fachbegriffe und die Fachärzte. Was macht eigentlich ein Radiologe die ganze Zeit?
Ja, wenn man das runterbrechen will, das klingt immer total blöd. Ich werde manchmal da ein bisschen aufgezogen, dann heißt, du schaust den ganzen Tag keine Bilder an.
Ja.
Tatsächlich ist es natürlich so, dass man in der Radiologie in einem bildgebenden Fach sehr viel Bilder tatsächlich anschaut, aber eigentlich sind es komplexe Datensätze mit natürlich riesen Mengen an Informationen. Aber wenn man es jetzt auf die Röntgendiagnostik, so ist die Radiologie vielleicht den meisten Menschen am geläufigsten, herunterbricht, dann sind das eben Röntgenbilder, die man anschaut, bewertet, Diagnosen daraus stellt und das ist eben die ganze Geschichte. Aber die Radiologie, wie gesagt, entstanden aus der Röntgendiagnostik, ist natürlich jetzt noch ein breites Fach geworden durch die Schnittbildgebung. Das heißt, seit den 80er Jahren hat man hier CT, seit den Ende der 90er Jahren hat man auch flächendeckend auch MRT-Diagnostik, jetzt auch im ambulanten Bereich und das sind natürlich nochmal deutlich mehr Informationen, die aus so einer Untersuchung dann rüberkommen. Das heißt, das ist ein bisschen zu banal gesagt, nur Bilder anschauen. Das
ja, okay. aber auf jeden Fall die Basis, auf jeden Fall für einen ärztlichen Befund, wo man oft sagt, was ist genau und dann
sind letztendlich Bilder anschauen.
Ja, genau. Du hast ja schon erzählt, du hast in München studiert. Jetzt kann man überall in Deutschland oder an vielen Stellen studieren. Wie bist du nach München gekommen? War das eher Zufall oder?
Ja, tatsächlich war ich in der etwas komfortablen Situation, dass ich mir den Studienort in Bayern mehr oder minder dann aussuchen konnte. Aber das letztendlich hat mich dann nach München geführt, weil ich unbedingt eine große Stadt sehen wollte. Wenn man natürlich aus Weiden kommt, weiß ich nicht, ob ich das jetzt meinen Kindern heute auch nochmal so raten würde, weil München nicht nur Vorteile hat, sondern natürlich auch erhebliche Nachteile. Klar, jeder weiß um die hohen Mieten, aber letztendlich sind es natürlich auch die weiten Wege. Und in München sind es auch sehr große Semester gewesen, also wir haben mit 1000 Studenten begonnen und viele näherliegende Städte wie Regensburg oder Erlangen, jetzt neu teilweise auch Bayreuth, bieten da natürlich kleinere, etwas familiärere Semester an und die bieten natürlich auch Vorteile. Und das Studentenleben, das leidet natürlich unter den großen Wegen oder den weiten Wegen dann teilweise schon.
Ja. Und dann bist du ja der Approbation eben 2014 und dann warst du erst die ersten 6 Jahre deiner Tätigkeit im Wesentlichen am Klinikum beschäftigt.
Ganz genau.
Was hast du denn dann dort alles gemacht? War das dann wirklich auch nur Radiologie oder hast du so ein breiteres Tätigkeitsfeld gehabt?
Ja, wie gesagt, für meine persönliche Fachrichtungsfindung habe ich die ersten beiden Jahre ja in der Neurologie in Weiden gearbeitet als Assistenzarzt und bevor ich mich dann eben auf eine Radiologiestelle beworben habe im Klinikum Weiden und dann eben gewechselt bin innerhalb des Klinikums. Also letztendlich ist Radiologie ein Querschnittsfach, das heißt, man arbeitet schon mit sehr vielen Fachrichtungen zusammen. Aber was ich persönlich gemacht habe, waren eben 2 Jahre neurologische Weiterbildung und dann eben den Rest Radiologie.
Wie unterscheidet sich denn, wenn du sagst, du bist ja jetzt in der Praxis, wie unterscheidet sich denn die Arbeit in einem Klinikum zu einer Praxis? Weil, also das Tun an solches ist das Gleiche, aber die Fälle und die Art der Bearbeitung ist ja auch gleich oder ist es eben viel akut, viel schneller oder gibt es da eigentlich kaum einen Unterschied?
Das Untersuchungsspektrum ist im Wesentlichen ähnlich. Natürlich gibt es viele invasive Themen, gerade auch im Bereich der Radiologie, wie jetzt Schlaganfallbehandlung oder die Entfernung von Blutgerinnseln, so Thrombektomien zum Beispiel, die eben dem klinischen Spektrum aufgrund des Settings logischerweise vorbehalten sind. Aber ansonsten CT, MRT, Röntgendiagnostik ist relativ ähnlich. Klar ist aber auch, so ein Arbeitsalltag in der Klinik, gerade in den Nachtdiensten, der beinhaltet viel mehr akute, möglicherweise sogar lebensbedrohliche Fälle, als das dann in der Praxis ist. Da geht es oft um chronische Erkrankungen oder halt auch länger bestehende Themen, die man halt dann dort eben untersucht. Und da geht es Gott sei Dank oft nicht so um die Frage, wie dringlich ist das? Und das ist halt schon der Unterschied klar zur Klinik. Und in der Regel kommen natürlich die schwerwiegenden Fälle auch primär in die Klinik, weil natürlich dementsprechend Symptome da sind. Ja. Und da wäre jetzt der Weg natürlich über den Notarzt in die Praxis verkehrt, sondern der geht natürlich dann direkt in die Notaufnahme. Ja.
Und ja, seit 2020, du hast quasi fünfjähriges Jubiläum dieses Jahr, weiß nicht, ob das schon so bewusst war.
2022 tatsächlich.
2022. Bist du dann in die Praxis gekommen, ins Radiologisch-Nuklearmedizinische Zentrum, bekannt in Weiden als RNZ, genau. Im Wesentlichen in der Muslowstraße ist es.
Genau. Und die meisten Patienten werden das natürlich auch nie vergessen. Das ist die Mauselpraxis. Und das werden wir trotz einem breiten Generationswechsel in der Praxis und trotz der Tatsache, dass der Kollege Mäusel seit 24 Jahren eigentlich nicht mehr in der Praxis ist, aber als Praxisgründer ist er da gerade in der landläufigen Namensgebung noch omnipräsent. Aber eigentlich nennen wir uns RNZ.
Ja, und ihr seid ja nicht nur in Weiden tätig, sondern auch an anderen Standorten. Und kannst du mal kurz deine oder eure Praxis beschreiben? Wie viele Leute sind denn da beschäftigt? Wie muss man sich das vorstellen? Und an welchen Standorten seid ihr unterwegs?
Also wir sind tatsächlich hauptsächlich Radiologen. Wir haben noch einen Kollegen für Nuklearmedizin, aber insgesamt sind wir so 8 Ärzte und decken also das komplette Spektrum eben der Radiologie und auch im weitesten Sinne der Nuklearmedizin ab. Und wir sind jetzt an unserem Hauptstandort in der Moselstraße in Weiden eben tätig. Wir hatten bis Mitte letzten Jahres eben auch noch eine Filialpraxis in Tirschenreuth, die wir aufgrund der Strukturumwandlung dort am Krankenhaus leider schließen mussten. Wir sind aber seit 2 Jahren etwa auch noch mit einer Filialpraxis in Sulzbach. Und da deckt man natürlich ein bisschen anderen Bereichen ab, also den südlichen Landkreis mehr und auch so ein bisschen vom Landkreis Amberg-Sulzbach.
8 Ärzte, ich glaube insgesamt 60 Beschäftigte, glaube ich, habe ich
gelesen. Genau, ungefähr 60 Mitarbeiter, ja. Genau.
Also aber nicht alle Vollzeit, also
haben wir schon ein kleines Unternehmen eigentlich in der Summe. Wir sind natürlich ein mittelständisches Unternehmen, wenn man so will. Hängt natürlich auch einfach damit zusammen, dass eine Person alleine sich diese komplexen Diagnostikeinrichtungen gar nicht anschaffen könnte. Das heißt, da geht es natürlich um Synergien und die hat man natürlich nur in einem größeren auch personellen Zusammenhang und die Arbeitszeiten, die unsere fleißigen Mitarbeiter da abdecken, die könnte man natürlich dann als ein Arzt alleine auch gar nicht abdecken,
logisch. Ja, das ist vielleicht auch ein Thema. Ihr habt ja sehr lange Arbeitszeiten und tatsächlich ja vor kurzem in den Medien darüber berichtet worden. Das Thema Wartezeiten ist ja immer so ein Thema, gerade im Sinne von MRT-Termin und so weiter. Wie erklärst denn du das den Menschen, wenn du sagst, die Wartezeiten sind so, wie sie sind? Kannst du das mal erklären, warum die Wartezeiten oft so lang sind?
Also tatsächlich ist es so, dass die Wartezeiten, dass wir auch froh wären, wenn wir keine so langen Wartezeiten hätten. Wenn wir die Möglichkeit hätten, dass wir noch schneller die Termine vergeben könnten. Aber das hängt auch mit einer einfach Budgetierung zusammen. Budgetierung bedeutet, jeder Radiologe darf jetzt beispielsweise am MRT nur eine gewisse Anzahl an Untersuchungen im Quartal erbringen im gesetzlichen Bereich. Und danach richtet sich letztendlich die Anzahl der Termine. Die Kassenärztliche Vereinigung hat da jetzt eigentlich ein ganz vernünftiges Tool auf den Weg gebracht, das gut angenommen wird, um Patienten zu helfen, die einen dringlichen Facharzttermin brauchen. Das gilt jetzt nicht nur für Radiologen, auch für andere Fachgebiete. Und über diese Plattform der Kassenärztlichen Vereinigung, über die www.116117.de, ist vielen Menschen wahrscheinlich auch als diese Notfalldienstnummer eben geläufig, kann man eben dann auch dringlichere Termine in dem Sinn buchen, dass man einen Vermittlungscode vom Überweiser bekommt und über diesen Vermittlungscode dann eben einen, muss jetzt nicht in Weiden sein, kann theoretisch auch der nächste Termin natürlich irgendwo im Umfeld sein, aber dass man dann halt einen wirklich zeitnahen Termin bekommt.
Also das ist eigentlich die Empfehlung, weil nicht eben dann in die Notfallaufnahme gehen, ins Klinikum und dort quasi, sondern wirklich auch über diese 116, 117 dann das versuchen.
Ich glaube, wir sind in Deutschland natürlich auch sehr verwöhnt, weil wir hier schon im Vergleich auch zum europäischen Ausland eine sehr, ja, wie soll ich sagen, umfassende ärztliche Versorgung haben. Wir haben eine wahnsinnig hohe Anzahl an Arzt-Patienten-Kontakten. Und vor dem Hintergrund werden wir da vielleicht teilweise auch ein bisschen belächelt vom europäischen Ausland und man sagt ja, okay, das ist in Deutschland ein selbstgemachtes Problem mit den Wartezeiten, wenn jeder immer alles bekommt, was er will und nicht unbedingt das bekommt, was er braucht. Ja. Und unsere Devise ist, und da arbeiten wir mit den Zuweisern wirklich sehr eng zusammen, dass alle Patienten, die einen dringenden Termin brauchen, auch bei uns wirklich einen absolut zeitnahen Termin bekommen. Ja. Und das funktioniert sehr gut. Da haben wir jetzt auch nochmal bessere Möglichkeiten dadurch, dass wir jetzt in dem Jahr nochmal breit Geräte ausgetauscht haben, neues CT bekommen haben, neues MRT bekommen haben. Das gibt uns nochmal eine gewisse Kapazität auch für zusätzliche Termine. Aber im Wesentlichen ist es schon so, du hast es gerade angesprochen, der Weg in die Notaufnahme sollte natürlich den Menschen, egal ob das jetzt um eine radiologische Untersuchung geht oder eine andere Untersuchung, du weißt es selber, du bist ja auch als Aufsichtsrat dort tätig, du kennst ja die Probleme, die in so einer Notaufnahme auch immer auftreten und die Notaufnahmen sind einfach voll. Ja. Die sind voll, weil die Menschen dort natürlich eine Anlaufstelle haben. Aber leider ist es oftmals halt so, dass die Indikation für den Besuch der Notaufnahme eigentlich gar nicht gegeben ist und dass das auch rechtliche Setting bei uns in Deutschland für viele Menschen in der Notaufnahme natürlich ein Problem ist, weil ich weiß das selber noch aus dem Nachtdienst. Man ist ja dort hauptsächlich als Assistenzarzt tätig. Natürlich ist immer ein Oberarzt im Hintergrund, der das Ganze auch auf Rückfrage dann natürlich supervidiert. Aber trotz alledem ist es so, wenn man sich jetzt stationär vorstellt, dann ist es nicht so einfach, dass man diesen stationären Behandlungsprozess wieder abbricht. Das heißt, das ist anders als in der ambulanten Versorgung, in der man wirklich alles Fachärzte hat, die dann dementsprechend halt auch die Patienten wieder weiter überweisen, aber nach Hause schicken. Wenn ich mal am Freitagabend beginne, mich in die Klinik zu begeben, dann kann es sein, dass ich dann eben längere Zeit übers Wochenende in der Klinik verbleibe, ohne dass eigentlich eine substanzielle Behandlung oder abgesehen von dem wirklich Notwendigen erfolgt, weil das Setting in der Notaufnahme oder in der Klinik natürlich wirklich den Notfällen vorbehalten sein sollte. Und ich glaube, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir das auch in ein bisschen in das öffentliche Verständnis mehr bringen, weil in anderen europäischen Ländern klappt das oftmals ja auch und dass wir damit dann den Platz in den Notaufnahmen wirklich freihalten für die Menschen, die dringend eben Versorgung brauchen.
Allein aus der Erklärung hat man schon ein bisschen rausgehört, du bist nicht nur in der Arztpraxis, sondern du beschäftigst dich auch mit Strukturen, mit Prozessen in der Region, mit der Gesundheitsversorgung und du machst das unter anderem eben mit deinem Engagement für die Ärzteschaft auch. Du bist der erste Vorsitzende vom Ärztlichen Kreisverband in Weiden. Welche Rolle hat denn dieser Verband und welche Aufgaben hast du da in dieser Funktion?
Letztendlich ist es die Basis der Bayerischen Landesärztekammer, die Basisstruktur. Man könnte es basal unterbrechen auf die Meldestelle. Also primär muss mal jeder Arzt, der hier tätig ist in der Region, muss sich eben beim Ärztlichen Kreisverband in Weiden, zuständig eben für Weiden, Neustadt und Tirschenreuth, also auch für die beiden Landkreise, anmelden.
Also es ist ein Pflichtverband, so wie die
ja. Ja, genau, also eine Pflichtmitgliedschaft in dem Sinn. Jeder Arzt zahlt dazu auch Beiträge und wir organisieren dann eben diesen Anmeldeprozess und da geht es dann auch um Weiterbildungsthemen, um viele, viele auch berufsrechtliche Themen in dem Sinn und eine gewisse Supervision halt in dem Sinn auch, dass die Weiterbildungsgrundlagen auch eingehalten werden, dass Fortbildungen gemacht werden und sowas. Das sind Aufgaben der Landesärztekammer dann in dem Sinn aber und die kümmert sich dann auch eben um so Themen wie diese Facharztprüfungen, also die Organisation, die Prüfungen, welche Unterlagen notwendig sind. Also eigentlich kann man es mal runterbrechen, während dem Studium hat man die Universität und nach dem Studium hat man dann so die Ärztekammer, die das Ganze so über.
Und wie viele Ärzte betreut ihr? Also wenn wir jetzt so diese Nordoberpfalz, also Tirschenreuth, Neustadt, Weiden, wie viele Ärzte sind dort organisiert dann?
Es sind ungefähr 1000 Ärzte. Also wir sind in der Oberpfalz sind wir der zweitgrößte Kreisverband nach der Stadt Regensburg. Die haben natürlich gerade durch die Stadt und Land Regensburg, haben natürlich gerade durch die Vielzahl an Studienabsolventen und die großen Krankenhäuser dort
haben die noch deutlich mehr Mitglieder, aber wir sind gar kein so kleiner Kreisverband, haben in letzter Zeit natürlich von ungefähr 15 Mitglieder verloren im letzten Jahr. Das kann man ganz klar natürlich begründen mit der Strukturveränderung in Tirschenreuth. Aber insgesamt sind wir da kein ganz kleiner Kreisverband, was eigentlich auch zeigen sollte, dass die ärztliche Versorgung hier bei uns ganz vernünftig ist. Ja. Allerdings, die Wahrheit zeigt auch, jeder ist ja dort Mitglied, also ob er arbeitet oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt im Mutterschutz bin oder wenn ich jetzt im Ruhestand bin, bin ich auch Mitglied.
Das wäre nämlich so ein bisschen meine nächste Frage, weil man spricht ja immer vom Ärztemangel in der Fläche, aber es betrifft, glaube ich, die Städte auch immer mehr. Wie siehst du da unsere Region aufgestellt? Schlägt es schon durch in einzelnen Bereichen oder sagst du, nee, eigentlich ist in Nordoberpfalz die Versorgung, was die Ärzte betrifft, eigentlich sind wir nur sehr, sehr gut aufgestellt?
Ich glaube, es ist immer so, man schimpft immer sehr viel auf das direkt vor der Haustür. Hängt einfach damit zusammen, dass man natürlich auch keine andere oder andere Struktur, die vielleicht noch schlechter ist, kennt. Wir haben sicherlich Bereiche, gerade im hausärztlichen Versorgungsgebiet, wo es leider schon so ist, dass viele Kollegen ihre Praxen abgegeben haben in den letzten Jahren, ohne da einen Nachfolger zu finden. Wir sehen aber da wirklich tolle Ansätze, dass junge, motivierte Kollegen danach kommen, teilweise auch natürlich dann Kinder von Praxisinhabern, aber auch anderweitig sich wirklich aktiv wieder das Fach Allgemeinmedizin entscheiden und da in der Zukunft sicherlich auch die ambulante Versorgung wieder stärken werden. Grundsätzlich muss man einfach den Flächenatlas der Versorgungsstruktur der KV anschauen. Da sind wir in vielen oder in den meisten fachärztlichen Bereichen eigentlich tatsächlich gut versorgt oder überversorgt. Es gibt aber explizit auch hier natürlich Ausnahmen. Aber ganz klar, ich meine, das hilft niemandem, wenn er den Flächenatlas anschaut und dann trotzdem keinen Termin bekommt. Ja. Ich glaube einfach, die Wahrheit ist auch, dass die Struktur oder die Arbeitsweise sich in unserer Generation teilweise in etwas unterscheidet, wenn man noch eine Generation vorher schaut, weil diese Themen wie Work-Life-Balance oder Struktur des Arbeitsalltags natürlich eine größere Rolle spielt. Und wir natürlich auch viele Art Patientenkontakte darüber hinaus haben. Ist alles richtig, aber wenn man das zusammennimmt, dann muss man auch sagen, der Bedarf an Ärzten wird auch bei uns in den nächsten Jahren steigen. Die Gesellschaft wird älter, damit werden auch wieder mehr Menschen logischerweise krank, mehr Ärzte werden benötigt. Und ich finde es auch natürlich schön, wenn die Ärzte, und ich sehe das ja bei mir auch, Familie haben, aber das Familienleben, das muss man natürlich auch in den Beruf integrieren und dementsprechend fällt da natürlich auch eine gewisse Manpower weg.
Kann. Ja, die zentrale Einrichtung im Gesundheitsbereich ist eben, sind die Kliniken Nordoberpfalz AG, die ja auch viele Ärzte hat, 300 an der Zahl. Letztlich, die alle ja Mitglied sind dann bei euch auch, oder angestellte Ärzte sind auch Mitglied, oder?
Alle Ärzte
sind Mitglied, das heißt, ein Drittel deiner Mitgliedschaft kommt aus dem Klinikum oder fast ein Drittel.
Ja, nicht meiner Mitgliedschaft,
das also ist deines
Verbandes. Wir alle sind ja. Mitglieder des Ärztlichen Kreisverbandes, Zwangsmitglieder, ich auch.
Also ja, insofern. Und du bist ja, man muss es eigentlich sagen, ehrenamtlicher Aufsichtsrat, weil das ist tatsächlich, der Aufsichtsrat im Klinikum ist im Wesentlichen ein Ehrenamt.
Ja, ist ein Ehrenamt, ja.
Dort bist du auch engagiert, ohne dass wir jetzt die Themen und Herausforderungen des Klinikums lösen werden. Aber ich glaube, was schon wahrnehmbar ist, dass der Kostendruck einfach enorm ist, die Einnahmen nicht die Ausgaben senken und das Gefühl so ein Perpetuum mobile ist und gefühlt einfach jedes Jahr so ist, egal was man tut. Glaubst du, dass wir zu wenig Geld im System haben oder dass wir mit dem Geld nicht richtig umgehen, das in der Gesamtsumme? Oder?
Also mehr Geld im System wäre natürlich immer schön. Ja. Das ist richtig. Ich glaube, wir haben auch Schwierigkeiten mit abgelaufenen politischen Entscheidungen, die hoffentlich wieder zu einer neuen, anderen auch Wahrnehmung der Bedürfnisse der Bevölkerung führen. Aktuell ist es aber natürlich ganz klar so, die Kliniken, egal ob jetzt bei uns in der Gegend, sind unter enormem Kostendruck, der eigentlich dazu führt, dass die Zahl der Kliniken massiv schrumpft. Wir haben in den letzten Jahren ja weit über 100 Kliniken verloren auf Deutschland bezogen. Und diese Kliniken, die haben alle nicht freiwillig zugemacht, sondern da ging es um den Kostendruck. Da ging es darum, dass die auch aus der öffentlichen Hand nicht mehr finanziert werden konnten. Und das ist eigentlich ein Problem, das letztendlich nicht daran liegt, dass falsche Entscheidungen regional getroffen werden, sondern dass es insgesamt natürlich ein systemisches
systemischer Punkt ist. Und ich glaube auch, dass die Arbeit, die am Klinikum Weiden gemacht wird, fachlich und auch vom Management her nicht unbedingt die schlechteste ist. Es ist aber halt tatsächlich einfach so, dass es Rahmenbedingungen gibt, die manche andere Entscheidungen einfach nicht zulassen und die vielleicht auch für die Bevölkerung draußen nicht unbedingt immer verständlich sind. Und da ist es schon auch die Aufgabe gerade der entscheidenden Personen, in dem Bereich einfach das richtig zu kommunizieren. Also da geht es klar auch um den Managementbereich, weil es schon ein Privileg ist, eine Klinik in der öffentlichen Hand zu haben und damit eben auch im Wesentlichen sichergestellt ist, dass keine rein wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen werden. Und das ist schon ein Thema, wo man sagen muss, Hut ab vor auch den politischen Entscheidungsträgern hier in der Region, dass man das die letzten Jahre so bei den Irrungen und Wirrungen, die wir aus Berlin da immer wieder hören, dass man das so getragen hat und dass das so jetzt tatsächlich läuft, wie es läuft, auch wenn draußen natürlich immer ankommt, okay, es ist ein Riesendefizit da, ist alles furchtbar schlimm. Aber solange eben eine hochwertige Medizin vorgehalten wird, ohne dass man Geld dafür bekommt für die Vorhaltung, wird es schwierig sein, immer kostendeckend zu arbeiten.
Ja, danke für diese Einschätzung. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich eine eigene Podcast-Reihe machen über den Zustand der Kliniken.
Mehrere Jahre.
Mehrere Jahre wahrscheinlich, aber ich glaube, so von der grundsätzlichen Einschätzung her, da bin ich ja völlig bei dir, zeigt es schon, dass wir die Herausforderungen nicht kleiner werden. Also ich glaube, darin sind wir uns auf jeden Fall einig. Und wenn man jetzt so überlegt, ja, der Markus hat die Praxis auch eine Familie mit zwei Kindern und tatsächlich jetzt das Engagement. Trotzdem bleibt noch Zeit für weiteres Ehrenamt. Da möchte ich eins herausgreifen. Du bist nämlich Tabler. Ja? Du bist bei Roundtable Weiden mit dabei. Ich durfte dort auch mal dabei sein. Das werden wir noch ergründen, warum ich es jetzt nicht mehr bin. Ja, vielleicht, das ist ein Service-Club. Vielleicht kannst du mal erklären, was Roundtable überhaupt grundsätzlich ist und was ihn in Weiden so auszeichnet.
Ja, Roundtable kommt aus Großbritannien. Das ist in dem Sinn also eine über 100 Jahre alte Institution, wenn man so will, ein Service-Club. Tatsächlich in der heutigen Zeit gibt es auch die Kritikpunkte, dass man sagt, der ist Männern vorbehalten. Männern an sich bis zum 40. Lebensjahr, womit wir ergründen, warum
ich nicht mehr dabei bin, ja.
Du, lieber Benni, zwangsausgeschieden bist sozusagen nach tollen Jahren eines auch von dir wirklich tollen Engagements. Du hattest ja sogar eine Präsidentschaft mit 1,5 Jahren sogar gefühlt zumindest.
Ja, genau,
bist da eingesprungen und hast es ganz toll gemacht. Und ja, was zeichnet den RT in Weiden aus? Das ist tatsächlich die Größe der Stadt. Die Größe der Stadt hilft nämlich, dass jetzt diese aktive Einrichtung, sage ich mal, bis 40 und auch die Einrichtung dann, die Old Table sozusagen, ab 40, da ist man dann nicht mehr ganz so präsent im Charity-Bereich als Service Club, dass die einfach gut interagieren und dass das eine große Familie in dem Sinn ist. Aber Kritikpunkte nach außen sind oft vielleicht, okay, das ist eine gewisse, nicht mehr zeitgemäße, nur Männern vorbehaltene, etwas abgehobene, elitäre Einrichtung. Aber da muss man ganz klar sagen, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern das ist sehr, sehr unkompliziert, niederschwellig. Wir treffen uns ja da alle 2 Wochen immer am Dienstag und planen da unsere Events, wie eben das Entenrennen oder vielen Leuten jetzt vielleicht noch etwas im Kopf schwirrend, das Weinfest letzten Freitag. Und da sind wir wirklich froh, dass das in Weiden gut angenommen wird, dass man da jedes Jahr sehr viel Spendengelder generieren können, die dann eben auch in der Region bleiben. Da stärken wir vor allem Projekte aus der Region. Wir unterstützen seit Jahren beispielsweise das magische Projekt hier in Weiden und stellen damit eben sicher, dass das Geld dann auch hier ankommt.
Also auf jeden Fall Gutes tun und Spaß dabei, würde ich sagen.
Das ist das Motto und wir versuchen das genauso zu leben, ganz genau.
Genau. Wie lange bist du noch dabei?
Ohne dein Alter. Ich bin tatsächlich jetzt noch 4 Jahre dabei. kluge Hörer können es rückrechnen, aber letztendlich, ich habe noch 4 Jahre. Ich bin jetzt Past Präsident. Ich war sozusagen letztes Jahr Präsident, sehr intensives Jahr. Und ich freue mich auf die nächsten 4 Jahre noch.
Ja, und parallel engagierst du dich auch noch auf einer Stadtratsliste, engagierst dich da auch noch. Also das heißt, Engagement liegt am Herzen, dich einzusetzen für deinen Stand, für die Ärzteschaft, aber auch für
die Stadt.
Gute und für die Stadt.
Für die Stadt, für die Region.
Ja.
Und ich glaube, gemeinsam haben wir da gute Möglichkeiten, hier das Gute zu erhalten, was wir ohnehin haben, vielleicht oft gar nicht so sehen, aber viele Dinge sind hier doch deutlich besser als andernorts in Deutschland. Und wenn wir da zusammen helfen, dann können wir vielleicht das noch besser machen.
Ja, lieber Markus, das ist ja fast schon ein Schlusswort, aber vor dem Schluss haben wir die Schnellantwortrunde gesetzt, wo ich dir zwei Antwortmöglichkeiten gebe und du musst sagen, was dir näher liegt.
Okay.
Und dementsprechend Klinikum oder Arztpraxis?
Arztpraxis.
Lieber beim Patienten oder beim Landesärztekongress?
Patient.
Aufsichtsrat im Klinikum oder Roundtable-Meeting?
Boah, das ist natürlich eine ganz schwere Frage. Ja. Die kann man nicht falsch beantworten. Ja. Nur falsch beantworten, ja, richtig. Aber ich habe da Gott sei Dank eine salomonische Lösung,
ja,
weil ich kann beides, denn die Aufsichtsratssitzungen sind ja meistens um 14 Uhr und das Roundtable-Meeting immer um 19.30 Uhr. Das heißt, ich entkomme dir hier.
Genau. Ja, danke, lieber Markus, für diese Einblicke auf dich, auf den Arztberuf und dein Ehrenamt und natürlich auch deinen Blick auf Weiden. Der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gern euer Feedback mit Sternen oder Ähnlichem bei Spotify und Co. Wenn ihr darüber hinaus selbst mal Feedback habt oder selbst gerne mal Gast seid, meldet euch gern bei info@weidenpodcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.